Ich freue mich, dass ich nach so langer Zeit wieder mal bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Der Titel meiner Predigt heute lautet Zeigen, nicht behaupten. Als Predigttext, und ich lade euch ein, mitzulesen, haben wir Matthäus 11, die Verse 3 bis 5. Matthäus 11, die Verse 3 bis 5. Vielleicht lesen wir ab Vers 2, es geht um Johannes den Täufer. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Wir müssen uns das vorstellen, da ist Johannes, dieser treue Diener im Gefängnis. Zu diesem Zeitpunkt saß er bereits 6 Monate im, ja, wenn wir Gefängnis sagen, dann denken wir an ein modernes, komfortables, westeuropäisches Gefängnis. Das war ein Verlies, würde ich sagen. Seit 6 Monaten saß er in diesem Gefängnis. Nach weiteren 6 Monaten, aber das wusste er natürlich noch nicht, würde er hingerichtet werden. Und Johannes war auch nur ein Mensch und er fing wahrscheinlich an zu zweifeln. Er, der bei der Taufe Jesu noch gesagt hatte, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ellen White schreibt, dass auch Johannes keine klare Vorstellung davon hatte, erstens, wer der Messias ist und zweitens, wie das Reich Gottes sein würde. Er saß da seit 6 Monaten im Verlies und wartete, dass Jesus vielleicht ja, die Königsherrschaft in Israel an sich reißen würde, die Römer vertreiben würde, den Herodes vertreiben würde und ihn aus dem Gefängnis holen wird. Aber das geschah nicht. Und so sandte er zwei seiner Jünger mit der Frage, bist du, der da kommen soll? Das war eine Formulierung, die eigentlich bedeutete, bist du der Messias, auf den wir warten? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Und dann, was sagt Jesus? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber warum sagt Jesus nicht einfach, ja, ich bin der Messias? Warum spricht er nicht Klartext? Warum weicht er aus oder was macht er hier? Er sagt, geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Wisst ihr, es gibt für Schriftsteller, für Autoren eine Grundregel und meine Frau hat sie in ihrem Arbeitszimmer groß am schwarzen Brett, ist es ein weißes Brett, ein Whiteboard, stehen. Sie hat es auf Englisch, Show, don't tell. Auf Deutsch frei übersetzt, zeigen, nicht behaupten. Jeder kann etwas behaupten. Jeder kann sagen, ich bin der Christus, ich bin der Messias. Auch ein Lügner kann das, ein Betrüger, ein Hochstapler. Und Jesus hat ja gesagt, am Ende werden viele falsche Christusse aufstehen, die behaupten, ich bin der Wahre. Nur sie können nicht zeigen, sie können nicht durch die Umstände der Wiederkunft überzeugen. Er kommt in den Wolken des Himmels, alle werden ihn sehen, mit Tausenden von Engeln in Herrlichkeit, Erdbeben werden sein. Die Lufthülle, die Atmosphäre wird entweichen wie eine zusammengerollte Papyrusrolle. Das kann der falsche Christus nicht nachmachen, nur der echte. Zeigen ist wichtiger als behaupten. Mit seiner Antwort erreichte Jesus mehrere Dinge gleichzeitig bei dem Johannes, der im Verlies saß. Erstens, er überzeugte ihn. Er zeigte ihm, wer der Christus wirklich ist, wer der Messias ist. Und zweitens, worum es beim Reich Gottes geht. Ich denke mal, dass Johannes auch sehr wohl das Alte Testament kannte. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja 61, die Verse 1 und 2, entschuldigt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Der Messias ist der Gesalbte. Es geht um Jesus hier. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden. Oder in Jesaja 42, 1 bis 3, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen oder Gerechtigkeit unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien und rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich liebe gerade diesen letzten Satz. So ist Jesus. Das gebrochene Rohr wird er nicht knicken, wird er nicht zerbrechen, nicht ausreißen. Und den glimmenden Docht, den wird er wieder anfachen, nicht erlöschen. Ich glaube, dass das auch unser Auftrag ist als diejenigen, die Christus nachfolgen, dass wir im dunklen Alltag unserer Arbeitskollegen, unserer Freunde, Nachbarn und Verwandten das Licht anknipsen, den Entmutigten wieder Mut machen, Leute vielleicht fröhlich machen, vielleicht sie zum Lachen bringen. Ich halte sehr viel davon, dass man auch die Freundlichkeit und die Fröhlichkeit Gottes vermittelt. Nicht sauertöpfisch umherlaufen, griesgrämisch und die Leute um uns herum nach unten ziehen, sondern im Gegenteil. So ist Jesus, so wird er dargestellt. Und das muss auch Johannes der Täufer gewusst haben. Als Jesus auftrat, hatte er ein Problem mit den Pharisäern. Warum? Weil ihre Form der Religiosität eine völlig andere war. Ich erinnere mich an ein Geschäftsessen vor einigen Jahren in den USA. Ich saß mit lauter jüdischen Geschäftspartnern am Tisch. Und neben mir, neben mir saß Ken. Und er erzählte mir von seinem Sohn, der war Rabbi in New Orleans. Und er war begeistert von seinem Sohn und er schwärmte von ihm und er wollte mir vermitteln, was für ein hundertprozentig treuer Diener Gottes er ist. Und er sagte, das war so die ultimative Formulierung seines Lobs über seinen Sohn, der hält sich sowas von genau an die Regeln. Ja, die Pharisäer zur Zeit Jesu, die haben sich genau an die Regeln gehalten. Die haben Wahrheit verkündigt. Aber es war eine kalte Kopfwahrheit. Sie haben sogar jede Menge an Regeln gehabt, die zusätzlich zu den Geboten Gottes verkündigt wurden. Ich glaube, zum Sabbatgebot gab es 500 oder so Untergebote, damit man nur nicht gegen das Sabbatgebot verstößt. Und sie waren ganz genau, wenn es um das Zahlen ihres Zehnten ging. Die sind sogar in den Kräutergarten gegangen und haben da Kümmel und Petersilie und Schnittlauch und Kerbel und Liebstock und Rosmarin und Majoran und Oregano genommen und haben genau den zehnten Teil von dem, was gewachsen war, genommen und zum Tempel gebracht. Als Gottesgabe, das war ihr Zehnter. Und Jesus sagt über sie in Lukas 11, Vers 42, aber wie euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Gott sagt nichts gegen die Regeln, Gott sagt nichts gegen die Wahrheit. Aber er balanciert es aus und sagt, vergesst nicht die Liebe Gottes. Darum geht es in erster Linie. Und die Pharisäer auf der anderen Seite beschuldigten Jesus und sagten, und Jesus zitiert sie, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt und ihr sagt, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Was für ein unterschiedliches Verständnis von Religion. Auf der einen Seite geht es um Regeln. Jesus sagt, die sind nicht schlecht, die Regeln. Es ging um Wahrheit. Die Wahrheit an sich ist nicht schlecht. Er spricht nicht dagegen. Aber vergesst nicht die Liebe Gottes, vergesst nicht den Menschen. Auf der anderen Seite, Jesus hatte den Ruf, dass er mit den Sündern, den Zöllnern, diesem Abschaum, diesen Verrätern sich trifft, Feste feiert, isst und trinkt. Ja, warum tat er das? Weil es ihm um den Menschen ging, weil er diese Menschen liebte. Was bedeutet das jetzt für uns? Für uns, die wir Nachfolger Jesu sind. Was ist sein Auftrag? Nun, er hat uns berufen. Einmal hat er gesagt, liebt Gott über alles und euren Nächsten wie euch selbst. Liebe. Dann hat er gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugnis. Und er hat gesagt, lehret die Menschen alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, Vermittlung von Wahrheit. Nun, wenn wir an das Zeigen statt des Behauptens denken, dann fragen wir uns, worum geht es hier? Zeugnis? Ja. Da geht es um Zeigen, etwas Gezeigtes berichten, etwas Erlebtes. Das hat sich nicht nur im Kopf abgespielt. Lieben, Gott lieben, lieben kann man nur, wenn man handelt. Liebe spielt sich nicht nur im Kopf ab. Geht es jetzt um Liebe, um Zeugnis oder um Wahrheit? Wie war das damals bei der Rebellion des Luzifer? Als die Opposition gegen Gott aufkam, als Luzifer Gott beschuldigte, ein Tyrann zu sein, ungerecht zu sein, da hätte doch Gott sofort das ganze Problem vom Tisch gehabt, wenn er Luzifer und seine rebellischen Anhänger vernichtet hätte, oder? Kurzer Prozess. Ja? Ich weiß nicht, ob ich schon mal dieses Sprichwort hier verwendet habe. Jemand hat es mal, ich glaube, es ist ein englisches Sprichwort, das jemand verwendet hat, um die neue Außenpolitik Amerikas seit George W. Bush zu charakterisieren. Das heißt, wenn man einen Hammer hat, fangen alle Probleme an auszusehen wie Nägel. Kennt ihr das? Gerhard, du hast mit dem Hammer zu tun. Viel. Ich glaube, du auch in letzter Zeit, Thomas, wahrscheinlich einige von euch sonst auch noch. Die Versuchung ist groß, wenn man einen Hammer in der Hand hat, zu sagen, ich glaube, dieses Problem ist ein Nagel. Ja, bezogen auf die amerikanische Außenpolitik, wenn man die militärische Überlegenheit hat, dann ist die Versuchung groß, mit Militär, mit Macht, mit Gewalt ein Problem zu lösen. Nur es gibt Probleme, die lassen sich so nicht lösen. Man kann mit Macht und Gewalt vielleicht jemanden zum Gehorsam zwingen, aber niemals seine Liebe gewinnen. Und genau darauf war Gott aus. Deshalb kam es Gott auch so sehr darauf an, nicht nur zu behaupten, sondern zu zeigen. Ja, machen wir uns das bewusst. Hier sind zwei Parteien. Hier ist auf der einen Seite Gott, der sagt, ich liebe euch, ich bin gerecht, ich will nur euer Bestes. Und da kommt der Widersacher auf der anderen Seite und er sagt, nein, ihr könnt dem nicht trauen, ich könnte das besser, das Universum regieren. Es stehen zwei Behauptungen im Raum. Und Gott hatte die Weisheit, und die Geduld, nicht den Hammer rauszuholen und zu sagen, ja, Gerhard Schröder hat mal gesagt, basta, Ende mit der Diskussion. Das Problem ist erledigt, weil ich das jetzt gesagt habe. Hätte Gott sagen können, nur er wollte die Herzen der Menschen und der Wesen im Universum gewinnen. Er wollte sie überzeugen, deshalb musste er zeigen, statt nur behaupten. Luzifer hat behauptet, bei Adam und Eva im Garten Eden, er hat behauptet, Gott zeigt, Gott nimmt sich die Zeit und deshalb hat er Luzifer am Leben gelassen. Deshalb haben wir diese Zeit auf der Erde mit dem großen Kampf. Nur durch Zeigen, nur durch Überzeugen, kann Gott unsere Herzen gewinnen. Wie ist Gott? Einer meiner Lieblingstexte steht in 1. Könige 19. Wenn ihr aufschlagen wollt, dann Schlagt mal auf, 1. Könige 19, die Verse 11 bis 13. Elia, der Mann Gottes, hatte gerade eine sehr schwere Zeit hinter sich. Und er war noch mittendrin. Er musste fliehen. Er hat sich in den Bergen versteckt. Er hatte gerade vorher Mord und Totschlag erlebt. Die Baalspriester waren hingerichtet worden. Es ging drunter und drüber. Und jetzt versteckte er sich in einer Felsspalte in den Bergen. Und ich habe den Eindruck, dass Gott meinte, er müsste jetzt aufpassen, dass Elia kein falsches Bild von ihm bekommt. Als den Gott mit dem Hammer. Und da heißt es dann ab Vers 11, Gott sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Das war der Hammer. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, noch ein Hammer. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, der dritte Hammer. Aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht. Vielleicht nur so weit. Nochmal die Frage, was ist unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu? Sollen wir die Wahrheit verkündigen? Sollen wir Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben? Sollen wir Gott über alles lieben und unseren Nächsten wie uns selbst? Ich würde sagen, die Antwort ist ja. Alles drei. Wie passt das aber zusammen? Sind das nicht zum Teil gegensätzliche Dinge? Ist nicht Wahrheit etwas Intellektuelles, etwas Abstraktes? Ist nicht die Wahrheit manchmal im Widerstreit mit der Liebe? Ich möchte euch etwas Erstaunliches vor Augen führen, anhand eines kleinen Bibelstudiums. Also, vorneweg, ihr wisst, die Bibel ist aufgeteilt in historische Bücher, Geschichtsbücher, in Prophetie, prophetische Bücher, in Briefe und in Dichtung. Und ihr merkt schon daran, dass ich Dichtung erst an vierter Stelle erwähne, dass wir manchmal eine etwas geringe Einschätzung der Dichtung in der Bibel haben. Aber zu Unrecht, wir finden in der Dichtung viel Wahrheit und theologische Information. Wie meine ich das? Wenn wir in der deutschen Sprache von Dichtung sprechen, und das ist ähnlich in der englischen Sprache und ich meine auch im Französischen und in vielen anderen Sprachen, dann müssen sich die Dinge reimen. Da haben wir einmal das Versmaß, den Rhythmus, und dann haben wir den Reim am Ende. Ja, wenn wir ein Lied singen, ja, dann haben wir immer einen Reim am Ende. Eine Zeile und dann die nächste Zeile, dass sich das reimt. Im Hebräischen versteht man Dichtung anders. Da geht es nicht um den Reim, sondern es geht um die Wiederholung desselben Gedankens oder desselben Begriffs in anderen Worten. Das heißt, es werden Synonyme gebraucht. Das heißt, wortähnliche Begriffe. In manchen Fällen kommt ein Wort in der Bibel vielleicht nur ein, zwei oder dreimal vor. Und dann wissen wir nicht so genau, was damit gemeint ist, weil es ja hebräisch ist. Wenn wir dann aber in die Dichtung gehen und dieses Wort mit Hilfe einer Konkordanz suchen und finden, dann stellen wir fest, dass da ein paralleler Begriff verwendet wird und auf einmal wird uns klar, was dieser unbekannte Begriff bedeutet. Ich will euch vorführen, was ich meine. Lasst uns mal zusammen lesen Psalm 26, Vers 3. Psalm 26, Vers 3, da geht es um den hebräischen Wahrheitsbegriff. Im Hebräischen heißt das Emet, Emet, Wahrheit. Vers 3 heißt es, denn deine Gnade ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Gnade, auf Hebräisch Hesed. Das heißt, hier haben wir diese Parallelität der Begriffe, die Synonyme, wie man auf Neuhochdeutsch sagt. Gnade wird mit Wahrheit gleichgesetzt. Ein weiterer Text in Psalm 40, Vers 11. Da heißt es, deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit, Emet, und von deinem Heil, Hesed. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Das heißt, wenn wir diesen Begriff Wahrheit untersuchen, stellen wir fest, er hat sehr viel zu tun mit Güte, Treue, Gnade, Heil. Das heißt, auf einmal wird dieser kalte Wahrheitsbegriff sehr warm. Und wir merken, warum Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Jesus ist nicht kalte, intellektuelle, abstrakte Wahrheit. Er ist zugleich Wahrheit und Güte und Barmherzigkeit und Liebe. Wer hatte die Wahrheit? Der Levit, der auf dem Weg war, seine religiöse Pflicht zu tun? Oder der barmherzige Samariter, der sich um den Mann kümmerte, der unter die Räuber gefallen war? Wir merken auf einmal, dass Wahrheit, wie Gott es meint, eine andere Wahrheit ist. Und wir merken, wie das zu unserem Thema passt. Zeigen, nicht behaupten. Können wir Wahrheit zeigen? Ja, das können wir. Als ich noch mein Büro in Frankfurt hatte, da hatten wir zwar in den 2, 3 Schlüsselpositionen, die wir hatten, Adventisten, also praktizierende Christen, aber wir hatten auch 2 Muslime, eine Teilzeit, eine Vollzeit. Das heißt, das eine, die Saida, war eine Marokkanerin. Sie war in Deutschland geboren, marokkanische Eltern, eine gläubige Muslima, die machte bei uns ein Praktikum und nachdem das Praktikum vorbei war, boten wir ihr eine feste Anstellung an. Und ich weiß, da war etwas, das sie bedrückte. Sie machte sich Sorgen, ob sie als Muslima in einem so bekennenden christlichen Unternehmen eine Chance haben würde. Und so lud ich sie eines Tages in mein Büro ein, bevor sie anfing mit ihrer Festanstellung bei uns. Ich hatte so eine kleine gemütliche Sitzecke in einer Ecke meines Büros mit Ohrensesseln. Und ich sagte, Saida, setz dich, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Kennst du die Ringparabel? Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Ringparabel? Einige kennen sie. Für die ist das nichts Neues. Ich habe sie ein wenig abgewandelt, als ich sie ihr erzählte. Es war einmal, also von Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, so heißt das Buch, und das Herzstück darin ist die sogenannte Ringparabel, die ich etwas abwandle. Ich erzählte Saida, ich sage Saida, da war mal vor langer Zeit irgendwo im Nahen Osten in einem muslimischen Land ein Sultan namens Saladin. Und an seinem Hof diente ein Jude namens Nathan. Das war Nathan der Weise, der dem Buch den Titel gegeben hat. Und der Sultan fragte Nathan, wer hat die Wahrheit? Die Juden, die Christen oder die Muslime? Und Nathan hatte nicht zu Unrecht den Beinamen der Weise, merkte sofort, dass sich hier eine Falle auftat. Ja, dass er sehr wohl das Falsche sagen konnte. Und so überlegte er sich diese Parabel und erzählte folgende Geschichte. Er sagte, Sultan, da war einmal ein Mann im Nahen Osten, der war reich und angesehen und wurde von allen Menschen geliebt. Dieser Mann hatte einen magischen Ring. Und dieser Ring gab jedem, der diesen Ring trug, die Macht, von allen Menschen geliebt und geachtet zu werden. Und entsprechend wurde er geliebt und geachtet von allen Menschen. Doch eines Tages, als er älter wurde und seine Tage gezählt wurden, merkte er, dass er ein Riesenproblem hatte, dieser Mann. Er hatte nämlich 3 Söhne. An welchen seiner Söhne sollte er diesen Ring, diesen magischen Ring vererben? Er liebte seine Söhne alle gleich. Und dann hatte er eine geniale Idee. Er beauftragte einen begnadeten Goldschmied, 2 Kopien von dem Ring anzufertigen. Und zwar sollten diese Kopien dem Original so ähnlich sein, dass niemand, selbst dieser weise Mann, dieser von allen Menschen geliebte und geachtete mit dem magischen Ring nicht mehr. Alle Kratzer, alle kleine Stellen, alles war genau das Gleiche an den Kopien wie das Original. Und als er auf dem Sterbebett lag, rief er seine 3 Söhne zu sich, hielt die Hand auf und sagte, ich habe hier 3 Ringe, wie ihr wisst, habe ich diesen magischen Ring. Ich liebe euch alle gleich. Ich hätte 3, aber ich habe nur einen Ring. Ich habe 2 Kopien machen lassen, aber selbst ich weiß nicht mehr den Unterschied. Sucht euch jeder einen Ring aus. Tragt ihn und findet heraus, wer von euch den magischen Ring hat, der dazu führt, dass alle Menschen ihn lieben und achten. Und die 3 Söhne trugen diesen Ring und jetzt kommt's. Und sie verhielten sich auf eine solche Art und Weise, dass alle Menschen sie liebten und achteten. Und niemand fand je heraus, wer den magischen Ring trug. Der Autor versucht natürlich hier, seinen Toleranzgedanken von der Gleichheit aller Religionen zu propagieren. Diesen Teil teile ich nicht. Nur einer hatte wirklich den magischen Ring. Aber was ich gut finde an dieser Botschaft, und darum ging es mir in dieser Besprechung mit Saida: Zeige mir, wie du andere Menschen behandelst, und ich sage dir, was ich von deiner Religion und deinem Gott halte. Versteht ihr das? Ist das nicht eine gute Botschaft? Jemand hat mal gesagt, du bist vielleicht die einzige Bibel, die manch ein Mensch je lesen wird. Zeigen statt behaupten. Graham Maxwell, der Sohn von Arthur Maxwell, der die Menschen in Gottes Hand geschrieben hatte, ihr kennt ihn vielleicht, er lebt auch nicht mehr, er war Theologieprofessor an der Loma Linda Universität, der hat gerne zu seinen Zuhörern gesagt, und das möchte ich gerne jetzt weitergeben an euch: Wenn ihr mal ein paar ruhige Minuten habt, setzt euch hin, nehmt ein Stück Papier und einen Stift und schreibt die Namen der 10 Personen auf, die ihr auf der neuen Erde gerne als Nachbarn haben möchtet. Tolle Übung. Neue Erde heißt, die sind nicht nur für ein paar Jahre eure Nachbarn, sondern für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Überlegt euch das gut, wen ihr als Nachbarn haben wollt. Professor Maxwell sagte, ihr werdet überrascht sein. Zunächst einmal, wer auf dieser Liste nicht erscheint, vielleicht Personen, die Kraft ihres Amtes vielleicht da drauf sein sollten, Amt des Amtes, das sie in der Gemeinde haben, die gehören da eigentlich drauf. Nein, die sind vielleicht nicht auf dieser Liste. Auf der anderen Seite werdet ihr vielleicht feststellen, dass ihr Personen auf dieser Liste habt, die nicht einmal Christen sind. Oh oh. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich darüber nachdenke, wen ich für so lange Zeit als Nachbarn haben möchte, dann möchte ich jemanden haben, der mir nie etwas krumm nimmt. Auch wenn mir mal ein Witz ausrutscht. Jemand, der fröhlich ist, der gerne lacht. Jemand, der vergebungsbereit ist, der freundlich ist. Jemand, der diese Liebe Gottes ausstrahlt. Diese Wahrheit, die vom Herzen kommt und die mit Heil und Gnade zu tun hat. Wir haben gute Freunde in Norddeutschland, Christel und ich, und wir werden morgen Abend um 18 Uhr mit ihnen essen gehen in Bad Oldesloe, oben zwischen Hamburg und Lübeck, falls jemand schon mal da oben war. Vor ein paar Jahren, da wohnten wir noch hier in Uffing am Staffelsee, und wir wohnten wirklich in einer bilderbuchhaften schönen Gegend. Vor uns der Staffelsee, dahinter die schneebedeckten Alpen. Wenn Leute uns besuchten, denen stockte buchstäblich der Atem. Und wir wollten für ein paar Wochen nach Spanien fahren, und wir dachten, ach, vielleicht können wir unsere Freunde aus dem Norden gewinnen, das Haus zu hüten. Wir wollten sie einladen, dass sie ein paar Tage vorher, vor unserer Abreise da sind und dann ein paar Tage nach unserer Ankunft auch noch da sind, dass wir auch ein bisschen Zeit zusammen haben. Nun müsst ihr wissen, Wolfgang und Uschi haben mit Gott nichts am Hut. Aber sie sind ganz nette und liebevolle Menschen. Leute, die ich gerne als Nachbarn hätte auf der neuen Erde. Und Christel bremst mich immer ein bisschen und sagt, belatsche die nicht mit Religion. Und sie wollten am Samstag anreisen. Ich sage, ach komm, vielleicht können die schon am Freitag kommen. Und ich habe mit ihnen telefoniert oder sie. Ich sagte, hättet ihr vielleicht Lust, am Samstag gehen wir zum Gottesdienst, hättet ihr vielleicht Lust mitzukommen? Ja, wir kommen gerne mit. Das war schon mal gut gelaufen. So, dann kam der Sabbat. Sie waren inzwischen angekommen und wir gingen in unsere Gemeinde, die Nymphenburger Gemeinde in der Tizianstraße, in der meine Frau zum Glauben gekommen ist oder wo sie zumindest in die Gemeinde hineingeliebt wurde, wie sie immer sagt. Es kam die Sabbatschule, es kam die Predigt, Wolfgang und Uschi verstanden nur Bahnhof. Die haben nichts davon verstanden. Das waren böhmische Dörfer. Nichts gegen Böhmen, das sind sehr schöne Dörfer, aber ja. Aber dann danach waren wir eingeladen bei Freunden. Es war ein sonniger, warmer Tag im Mai. Wir saßen unter dem Kirschbaum, etwa so ein Dutzend Leute aus der Gemeinde, adventistische Freunde, und wir haben zusammen gegessen. Und ich habe gemerkt, wie der Wolfgang seine Antennen aufgestellt hatte und beobachtete, aber nichts sagte. Ein Jahr später, die gleiche Situation. Christel hat sie angerufen, gesagt, hättet ihr Lust, wir wollen wieder nach Spanien fahren, hättet ihr Lust, House-Sitting zu machen bei uns? Und dann war es Wolfgang, der gleich von sich aus sagte, ja, aber wir kommen dann schon am Freitag, denn wir wollen auch mit euch wieder in den Gottesdienst gehen. Und so haben wir es gemacht. Ich glaube nicht, dass er mehr verstanden hat als das erste Mal. Und danach spielte sich genau das Gleiche ab, unter dem Kirschbaum bei adventistischen Freunden zusammen mit etwa einem Dutzend Leuten saßen wir am Tisch und wir haben uns nett unterhalten. Wir haben uns bei der Begrüßung und beim Abschied umarmt und da wurde viel gelacht und es herrschte ein guter Geist. Und dann fuhren wir nach Hause und ich sehe es noch, wie als wenn es gestern war. Der Wolfgang saß auf der Kante der Couch und etwas wollte aus ihm raus. Und er sagte, wie wird man Adventist? Ich möchte gerne Adventist werden. Er sagt, wir haben zu Hause auch Freunde. Aber sowas, was ihr hier habt, das haben wir nicht. Wie wird man? Ich habe ihn dann etwas enttäuschen müssen, als ich ihm sagte, naja, es hilft schon, wenn man an Gott glaubt. Das ist der erste Schritt. Aha, sagt er. Dann war er etwas enttäuscht. Und das war ein Rückschlag für ihn. Versteht ihr, was ich meine? Wir hätten 100-mal behaupten können, die Gemeinde ist etwas Besonderes. Da sind Menschen, die sind besonders, weil sie zu Christus gehören. Da sind Menschen, die Liebe Gottes in ihrem Herzen tragen. Da herrscht Liebe und Eintracht. Da sind wir fröhlich. Wir hätten das 100-mal erzählen können. Aber wir haben es einmal zeigen können. Zeigen statt behaupten. Was für eine Wirkung. Der Mann war bereit, Adventist zu werden. Nur aufgrund dieser zwei Zusammenkünfte unter dem Kirschbaum. Bist du der Messias? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagte, zieht eure eigenen Schlüsse. Guckt euch an, was ich tue. Guckt euch an, was alles passiert in meinem Umfeld. Und ich brauche euch nicht zu sagen, ob ich der Messias bin oder nicht. Hier habt ihr die Beweise. Und ich würde hinzufügen, hast du die Wahrheit? Haben wir die Wahrheit? Antwort, zieht eure eigenen Schlüsse.